Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph der Analytiker,
Andreas der Auli
und Sebastian der Musiker.
Und wir melden uns zurück mit unserer nachösterlichen Folge Nummer 26, in der wir wieder diesmal wirklich mit drei Kategorien aufwarten. Und zwar der Überraschung, die diesmal von Lambert mit dem gleichnamigen Album Lambert kommt. Weiter geht's mit dem Klassiker von Prince, der uns den Purple Rain ergießen lässt.
Auf uns
erniedergießen. Genau. Und zum Abschluss kommen wir mit der Neuerscheinung der Woche, die diesmal von Ego Kill Talent aus Brasilien kommt und heißt The Dance Between Extremes. Ja, ich begrüße euch beiden auch wieder an meiner Seite. Wie habt ihr das Osterfest überstanden? Wie geht's euch? Wie war es musikalisch und menschlich und lebenstechnisch? Wie geht's euch? Sprecht.
Wunderbares. Sprecht jetzt. Wunderbares Wetter. Schöne österliche Feiertage in Ruhe, ohne übertriebene Aktivitäten. Musikalisch, ohne übertriebene Aktivitäten. Durchgehört, gewundert, überlegt, geschrieben, gelöscht, wieder gehört, unterbrochen, geskippt. Ja, war eine schwierige Woche. Ja,
begeistert.
Musikalisch war eine schwierige Woche. Aber wir haben uns ja zur Aufgabe gemacht, über die Ränder hinaus Musik zu hören. Und das haben wir getan. Aber das strengt manchmal auch an. Gell, Lambert?
Das bringt doch, glaube ich, einiges auf den Punkt. Sebi?
Ja, mir ähnlich ergangen. Eine interessante Woche so. Keine Woche, die jetzt in die Geschichte der Podcast-Zeit eingehen wird, glaube ich. Also jetzt hat mich jetzt alles nicht vom Hocker gerissen, so, aber war eine... Ja, es ist eine standardstabile Woche, würde ich jetzt mal sagen. Und Ostern war schön.
Okay. Gut, es klingt ja so, als ob wir heute ein bisschen arbeiten müssen, um da ja. so was zu finden und um hier einen Schwung in der Folge zu
heute
haben.
Heute ist Kampf angesagt.
Aber das kriegen wir mit Sicherheit hin.
Ja, das wäre ja nicht Familienalbum, wenn wir uns nicht diesem Kampf stellen würden. Christoph, wie ging es dir eigentlich an Ostern? Hast du etwas zu dir genommen oder hast du gefastet?
Hast du etwas zugenommen?
Hast du Nee, das Fasten war vorbei.
Eier geschält.
Ich habe Eier geschält, und aber nichts.
Ich hoffe, gekochte.
Ja, selbstverständlich, selbstredend.
Ah. Hast du auch Dotter getrennt?
Wow, wir haben diese Woche, wir essen, also meine Frau und ich, wir essen immer sehr oft so hart gekochte Eier.
Ist das nicht ich und meine Frau?
Und kochen eigentlich regelmäßig so 20 Eier ab, oh, und die wir dann über die Woche verteilt so essen. Und diese Woche ist uns das Missgeschick passiert, dass ein Teil der Eier weich gekocht war. Oh. Und dann habe ich das aber gegoogelt und man kann weich gekochte Eier, wenn sie abgekocht sind, aber nur halt so wachsweichmäßig sind, kann man die trotzdem noch genauso lang essen wie hart gekochte Eier.
Echt? Ja. Also man kann die genauso langsam essen?
Nee, genauso lang aufheben im Kühlschrank.
So, aufheben. Okay.
Und ja.
Das ist eigentlich hochleistungsfähige Hühner?
Nee, das ist...
Wenn das so viel Eier ist?
Nee, aber wir nehmen auch die Bio-Eier, also immerhin.
Okay.
Ja, Bio, das war Service-Zeit Ei.
Ei.
Ich glaube, das passt ja heute ganz gut in die Folge. Wir müssen ja die Zeit irgendwie so ein bisschen füllen.
Also Moment, bei 21 Tracks.
Richtig.
Auf einem Klavier.
Klavier-only.
Album.
Ja.
Da muss man nichts mehr überbrücken.
Mit dem beginnen wir nämlich mit Lambert und Lambert. Letzte Woche habe ich schon so ein bisschen angekündigt, es ist ein Klavierkünstler, der immer mit Maske auftritt. Seine Identität ist so ein bisschen geheim oder ziemlich geheim. Keiner weiß was von ihm. Er kommt wohl aus Hamburg, lebt in Berlin, trägt so eine stierartige Maske. Ich weiß nicht, ob ihr euch das mal angeschaut habt.
Ja.
Und er hat hier mit seinem Erstlingswerk ein relativ klassisch... Was?
Erstlingswerk?
Das Erstlingswerk, sagt
er. Ich hab Linkswerk.
Oh, wow. Nee, und er hat hier im Vergleich zu dem, was er dann so später gemacht hat, ist es relativ, ich nenne es jetzt mal bodenständig und fast schon einfach. Klassische Klavierkunst. Später wird das Ganze noch ein bisschen, ich sag mal, elektronischer, experimenteller. Man hat dann auch ein Album mit Decker gemacht, wo viel Gesang oder wo Decker dann eben auch singt. Das wäre vielleicht eher was für euch gewesen. Uh-huh. Mich hat Lambert, wie gesagt, damals live gefesselt und mir das Album dann auch tatsächlich jetzt auch immer noch ganz gut gefallen. Eine Frage, die euch ist, so zum Einstieg an euch hätte, wäre, vielleicht haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber wenn ihr das zum ersten Mal hört, seht ihr dann auch die Titel, wie die Lieder heißen? Und wenn ja, beeinflusst das euer Hörerlebnis oder das, was ihr dann da so empfindet, gerade bei einem Lied ohne Gesang, war es für mich jetzt so, dass die, also ich habe immer die Titel gesehen, weil ich mir dann immer direkt Notizen mache beim ersten Mal und sehe dann eben, wie das Lied heißt und dann komme ich da irgendwie nicht umher, das auch irgendwie mit in meine Interpretation einfließen zu lassen.
Also ich habe mir nicht zu jedem Titel Notizen gemacht, sondern habe es eher so als Gesamtheit bewertet. Und habe es auch nie so gehört, dass ich vor Augen hatte, welcher Titel jetzt wann kommt. Ich habe es dann gestern Abend noch mal kurz gehört und habe dann so zu drei Stück oder so mit kleine, immer nur so einzelne Stichwörter, die mir so einfallen, geschrieben. Und da war es dann aber schon so, dass der Titel natürlich auch irgendwie einen beeinflusst zu dem, was man dann so vor sich sieht.
In meinem Alter kann man ja beides. Also ich könnte jetzt, ohne die Titel zu lesen, hätte ich mit Sicherheit andere Bilder bekommen, wie mit dem Titel. Ich habe aber so wie du mir das vorher alles schön, damit ich weiß, wo ich was hinschreiben muss. Und dann, wenn der Titel da ist, sind die Bilder, die man zur Musik entwickelt, natürlich immer sehr abhängig vom Titel.
Krass, gell?
Also wäre mal ein Experiment wert gewesen, zu sagen, okay, man probiert es mal an. Ja, schade, vorbei.
Ja, das ist vorbei.
Ich hatte ja als Kind, auch ich war mal jung, in der Schule, mein Musiklehrer hat mich mal so als Spinner tituliert, weil ich tatsächlich auch so Bilder zur Musik dann auch von mir gegeben habe. Das fand er dann nicht so toll. Aber gut.
War das auch schon der Herr Imhoff bei dir?
Ja, Gott hab ihn selig.
Ich glaube, der lebt noch, oder?
Der lebt. Das ist ja
der fand, dass ich gut singen kann. Liebe Grüße.
Ach, der hat auch nur irgendwie Nachwuchs gesucht, was seine Altmännerchöre.
Hat nicht geklappt.
Er war ein richtig guter, keine Frage. Aber er hat mich nicht ernst genommen und das hat mir sehr weh getan, nur weil ich keine Note lesen wollte und konnte.
Und jetzt schau, wo du heute bist.
Ja, wo bin ich beim Familie-Podcast und schwätze irgendeinen Käse über Musik. Aber fundiert.
Ach, aber fundiert. Ja, wie fundiert?
Ich möchte mal ganz kurz auf die Maske zurück. Mhm. Also man hat Lambert interviewt und hat ihn darauf angesprochen, dass viele Leute sagen, es wäre ja eine Antilopenmaske.
Oh.
Ist aber völliger Quatsch. Es ist eine Maske aus Sardinien, die man dort zur Karnevalszeit trägt und tatsächlich verkörpert die Maske einen Stier. Was habt ihr jetzt schon wieder hinter meinem Rücken?
Aus Sardinen haben wir gesagt, kleiner.
Aus Sardinen.
Kleiner Dosenfisch.
Aber ich habe mir die Maske jetzt auch noch mal, ich hatte die jetzt vorher nicht so, aber wer da eine Antilope sieht, ist aber ein bisschen verpeilt. Die hat so eine riesen Kuhschnauze.
Also. Überall steht zu lesen, dass sich dabei immer an die Antilopenmaske
hatte. Ja, aber dann sind die, also dann haben die Leute noch nie eine Antilope gesehen.
Ich finde, es sieht eher aus wie so ein Pitbull-Maulkorb aus, so ein bisschen, fast schon.
Warum hat er diese Maske eigentlich auch?
Seine Identität zu schützen. Der Trend, Gro hat eine Maske, Sido hat
eine
Maske.
Nein, gar nicht. Weil er der
Meinung ist, sehr hässlich ist.
Nein, weil er der Meinung ist, dass sein Gesicht zu der Musik nicht passt, hat er in einem Interview auch gesagt. Und so kam es dazu. Also er ist der Meinung, er kann sich hinter der Maske verstecken, weil sein Gesicht zu seiner Musik nicht passt.
Oder weil es ein sehr prominenter Mann ist, vielleicht Til Schweiger.
Ja. Okay. Kommen wir zum ersten Titel. Finally ist ja auch Quatsch. Ne? Also als erster Titel Finally.
Ist schwierig,
das ist schon...
Oder es ist genial. Oder es ist genial.
Oder so. Aber nur, was ich ja noch faszinierend fand, ich habe es erst einmal gehört, dass Klavier ja außer der Musik so Nebengeräusche macht, ne? So Getackers und Gehämmers.
Tack, tack, tack.
Nein, aber so das Anschlagen des Klöppels auf die Seite, das hört man richtig.
Mhm.
Ja. Habe ich die falsche CD gehört?
Also ich weiß, oder? Was du meinst so, aber das hört man ja schon, also kennt man ja schon. Ich weiß nicht, du hast vielleicht nicht so oft mit Klavieren zu tun.
Peter Klöppel. Das kann sein. Ich habe ja keinen.
Okay, was auf jeden Fall meiner Holden Maid aufgefallen ist, als ich das meinem Auto angemacht hatte, dass es nach einem billigen Klavier klingt. Also es klingt nicht wie jetzt so ein majestätischer Flügel oder sowas Großes, wo eben...
Oh, dem müsste man nachgehen.
Ja.
Welchem Gerempel
wurde also dieses Stück klingt so ein bisschen nicht so voll, fand sie. Und wenn man so darauf achtet, ist schon, dass voll. Es ein bisschen gedämpfter klingt.
Ja,
so
bodenständig, insgesamt. Das
hat schon gesagt. Ich meine, die Steinways and Sons, die klingen schon sehr voll.
Das war ja auch sein erstes. Das
ist Kondo leer, aber der Flügel ist voll.
Da ist aber auch irgendwie was dran. Ich habe vorhin nämlich mal zufällig, nach dem letzten Lied ist es dann zu einem neueren Album gegangen und da klang es schon irgendwie anders, so vom Grundklang, von der Grundstimmung her.
Rein, damit Steinways and Sons
richtig.
Auch ein handgeklüppeltes Flügelwerk produzieren für den Antilopenmann.
Ja, oh, wow. Das hört er bestimmt gern. Was hier bei dem ersten Lied direkt. Oh, finally. Also ich glaube, wir sprechen vielleicht jetzt nicht alle Lieder einzeln durch.
Doch, unbedingt. Würde bei mir, wie gesagt, auch nicht so viel bringen.
Ich habe zu jedem Titel etwas
geschrieben. Ich auch. Ich habe zu vier Liedern habe ich was stehen und zu vier Liedern habe ich ein... Nee, wir haben die letzte Folge, haben wir schon nur teilweise unsere Sachen vorgelesen. Da, das ist,
Nein, nicht vorlesen, wir tun das vortragen.
Dann tragt es doch mal vor, wenn ich was dazu... Bei Lied 1 habe ich stehen, dramatischer Film.
Man erwartet jeden Moment die Stimme oder andere Instrumente, aber es bleibt bei der Einsamkeit des Klaviers.
Die aber verträumt und schön in einer Dichte schwebt.
Ist das Hammer. Gänsehaut. Also da fange ich an zu weinen.
Snow again. Solarfuchs.
So ein Vortrag.
Man hört die Freude
halt,
von Kindern, wenn Schnee fällt. Halt zurück.
Ich glaube, wir gehen jetzt schnell durch. Ich wollte im ersten Lied noch sagen, was da direkt passiert, was ganz oft auf dem Album passiert,
es geht zu Ende.
Es ist so ein Bruch in der Mitte vom Lied. Also so ein harter Cut.
Ich weiß. Das ist der Moment, wo er das Noteblatt umblättert.
Das kann natürlich sein.
Oder hat er jemand?
Nee, es wird
die Antilopenfrau, die umblättert.
Ich glaube nicht, dass der
Notar.
Ich glaube nicht, dass
der hat keine Notar.
Ja, das kann sein.
Ich bin jetzt still. Sebastian guckt mich ganz böse an. Ich glaube, ich muss.
Der ist eh so ein bisschen abwesend heute.
Also er ist abwesend. Ich warte darauf, dass wir über was sprechen.
Also bei Snow Again kommt Wind auf, habe ich gehört. Also Schnee wird mehr im Laufe des Stücks.
Ja.
Und dann kommt Wind auf. Habt ihr das bemerkt?
Ja, ich habe Ich habe letztens aber auch Arte geguckt.
Jetzt aber.
Und da war so ein... Halt, das war eine ganz dramatische Geschichte. Da war so ein kleiner Polarfuchs.
Nein.
Oh, der kleine.
Und halt, und der hat Lars nach dem Winter seine Frau gesucht. Die wohl auch irgendwo. Und dann...
War der nicht viel zu jung für eine Frau?
Nee, und dann hat er die wieder gefunden. Und das Lied passt zu der Geschichte.
Okay.
Wie so ein Polarfuchs durch die... Wir können... heute habe ich das Gefühl... sind wir nicht auf einer Höhe.
Der Polarfuchs, der seine Frau vermisst.
Cool.
Ja. Hat die vielleicht Luzern geheißen, die Frau?
Nee,
die hieß Luzi. Luzern ist das französische Wort für Luzern wahrscheinlich, ne? Die Schweizer Stadt. Ja.
Luzoli. Luzern.
Schweizerdeutsch.
Also es war ein sehr komplexes Stück, ne? Also da war richtig viel Klassik und... Ich habe keinen Impuls gefunden, was ich dazu schreiben kann.
Da habe ich somit das präziseste Bild bekommen von allen Stücken, die ich gehört habe hier auf dem Album. Zu Beginn wirkt es so wie gewollt und nicht gekonnt, wie wenn ein Oger versucht, Ballett zu tanzen. Also so ein Oger, so ein Riese, so Shrek-mäßig. So ein
grüner, großer
Klops. Oder so ein, so
ein Begriff Oger?
Ja, klar. Sicher. Oder ein Ork von Herr der Ringe, halt irgend so ein riesiges, fettes Wesen, versucht Ballett zu tanzen und das funktioniert nicht so richtig. Und dann stoppt wieder der Song, es ist schon wieder ein Bruch drin und plötzlich wird es runder und anmutiger und es klingt fast so, als ob dieser schwerfällige Oger oder Ork oder Riese plötzlich, oder Hagrid von Harry Potter, plötzlich den Tanz beherrscht und dann eine gewisse Anmut versprüht und ganz am Ende vom Stück merkt man dann wieder, wie ihm dabei so ein bisschen die Puste ausgeht und es dann doch wieder so ein bisschen plumper und klopzig, schwerfälliger wird.
Ich bin jetzt echt, also
das habe ich noch
nie gehört. Wurde aber tatsächlich von den Gebrüder Grimm schon benutzt. Ich habe das echt noch nie gehört. Also, boah.
Toll, oder?
Im Album.
Was, wir kennen Bildungspodcast. Oger, Polarfuchs. Ja,
Arte. Hey, du Oger!
Was ist denn
mehr? Kämmt der Molior. So, wo waren wir bei
Requiem.
Requiem, verregnete Beerdigung im Stummfilm.
Ah ja,
war nicht von mir, habe ich tatsächlich
gehört. Ich habe einen Ball, wo sich jemand in Ruhe, die bist so ein bisschen neidisch und
also
bewundernd.
Also Ballspiele auf dem Friedhof
bei der Beerdigung. Ja, genau, so ein Ball mit High Society und Kleider und Anzüge.
Okay.
Aber auch am Ende wird es dann echt so traurig, da passt dann schon die regnerische Beerdigung.
Sebastian, sag doch auch mal was.
Ja, da habe ich gar nichts stehen.
Okay. War das Beispiel. Eins der wenigen, wo du nichts stehen
hast? Ja, richtig.
Ghost ist so eins der Stücke, wo ich am stärksten dieses Gefühl hatte, dass mich der Titel irgendwie beeinflusst hat.
Ja, ich habe aber hier diesen Geist, ist ja eher was man ja so ein bisschen Angst hat, aber ich habe mir aufgeschrieben, keine Angst, sondern eher Vertrautheit. Also es ist eher ein Geist, zu dem man sich
hingezogen fühlt. Wo halt so mit einem zusammen irgendwo rumschwebt. Ein
friendly
so.
Oger.
Lustiger Geist, so wie Casper.
Genau.
Nicht zu verwechseln mit einem Rapper, der jetzt gerade mit Drangsal auch wieder seinen Podcast gestartet hat. Liebe Grüße an die beiden.
Mit Verachtung.
Ja.
Also so heißt der Podcast.
Bitte? Ja, so heißt der Podcast. Okay.
Alles Liebe, alles Gute.
Ja. Ja. Es ist kein böser Geist, aber es ist ein Geist.
Wir sind schon bei Titel 5.
Ja, wir machen jetzt nicht jeden Titel, oder? Oder wollt ihr wirklich jetzt jeden Titel einzeln machen? Nee,
also wegen mir nicht.
Ich habe das, um nochmal meinen Hörvorgang nachzuvollziehen. Ich habe das gehört, während ich auf dem sonnigen Balkon mit einem Buch saß, das Album immer. Und zwar Der Schwarm von Frank Schätzing, wo es ja darum geht, dass so die Wale verrückt spielen. Und da hat es an manchen Stellen ganz gut gepasst, wenn es dann so ein bisschen dramatisch wurde im...
Der Bundestagswahl spielt verrückt.
Genau, richtig. Und da hat es ganz gut gepasst. So zum Beispiel bei Lied 20, Tanner, da habe ich so ein bisschen Verfolgungsjagd rausgehört. Und dann war ich gerade im Buch an der Stelle, wo die Wale eben so ein Boot jagen und so. Und das hat ganz gut dieses Lesegefühl unterstützt. So. Also dafür ist es ein Album, wo halt im Hintergrund, man kann das nicht aktiv hören, finde ich. So.
Tanner hieß mein Junge in meiner Klasse.
Ja, liebe Grüße.
Also ich finde noch bemerkenswert bei dem Titel Nummer 10, Fager Hult.
Ja. Ist ein schwedisches Unternehmen, das Beleuchtungskörper herstellt.
Ah. Daraus könnte man einen richtig genialen Rocksong machen, wenn ihn Mark Forster singen würde.
Will. Ein Rocksong von Mark Forster?
Ja, genau, das ist doch das. Klavier von Lambert als Rocksong von Mark Forster gesungen. Also geht mehr Fusion?
Nicht kommen. Aber es geht bessere Fusion wahrscheinlich.
Moment, du hast doch nicht gehört.
Ja.
Also Mark... Falls du
Mark Meyer Landgut
Förster bist und Zeit hast, mal das kleine Poplemusch.
Liebe Grüße.
Komm vorbei, wir auch machen Fagerhult
mit dir. Liebe Grüße nach Landshut.
Sind die umgezogen?
Linda Meyer, kommt doch daher.
Linda Meyer Landshut oder was?
So. Lied Nummer 12 hat ich einen deutschen Popstar, der das für mich hätte singen müssen,
Achtung,
wo der Gesang fehlt.
Helene Fischer.
Und da habe ich nämlich den guten Schwager von Kevin Kurani, Andreas Burani, der an der Stelle für mich hier hätte singen müssen, dann wäre das ein richtig toller Popsong gewesen.
Ein leichtfüßiger Walzer, der nach japanischem Blütenfest klingt.
Ja, wie alles von Andreas Burani.
Ah. Apropos Blütenfest, habt ihr diesen Live-YouTube aus Japan, wo das Blütenfest übertragen wird, wo wirklich ganze Familie in Riesenparks Picknicke, wo ständig diese ganze Blüte runter hat. Müsst ihr mal gucken.
Okay, krass.
Ist jetzt im Moment gerade eine Live-Übertragung aus Japan, wo die echt Picknicke ist. Echt sehenswert.
Man guckt denen dann beim Essen zu, oder was?
Nee, man guckt dann Blüten zu, du Nils.
So, was gibt's denn noch?
Ja.
Teru, französischer Schwarz-Weiß-Film mit Landschaften und ein Peugeot auf einer Küstenstraße. Kann natürlich auch jedes andere Cabrio sein. Aber ich habe da einen Peugeot
gesehen. Ist bei Nantes, der Name, der Song, der nach der französischen Stadt benannt ist, hatte ich auch so ein Frankreich-Bild vor mir. Also auch namensbedingt mal wieder. Ein sehr molliger Song, also Moll, die Tonart Moll, nicht dick. Und es hat so ein trauriges, schwarz-weißes Frankreich, wo die leeren Brücken aufgrund des Lockdowns, der natürlich 2014 noch nicht vorhersehbar war, aber jetzt habe ich halt so einen traurigen Lockdown-Szenario vor mir.
Ja, passt.
Ich weiß ja nicht, ob ihr es wusstet, aber die Scheibe wurde ja von Nils Frahm abgemischt und gemastert.
Oh. Ja. Wahrscheinlich war es was ganz anderes. Nils Frahm hat einfach drüber gespielt. Lambert wollte gar keine Klaviermusik machen, aber Nils Frahm überschreibt es immer alles.
Muss man doch hier auch zum Guten.
Oder bringen. Nils Frahm ist Lambert.
So, also mein Favorit wäre an dieser Stelle. Oder habt ihr noch was anderes zu
vermelden? Nö, mach mal Favorit.
Dann würde ich meinen Favorit Ghost.
Ah, der Casper.
Casper. Ich habe den Polarfuchs, weil der mir so gut gefallen hat, sowohl auf Arte als auch in der Musik, nämlich Lied Nummer 2, Snow Again.
Den hätte ich tatsächlich auch auf 1 gehabt. Dann nehme ich meinen Ausweichtitel und auch ohne Andreas Burani ist Dance Dance da meine Wahl. Und ja, man merkt, das Album war vielleicht nicht jedermanns Favorit.
Aber wir sind ja sehr breit aufgestellt.
Ja, ich glaube, wir haben es trotzdem ganz gut irgendwie auch besprochen.
Das hat ja, ich denke, beim
Familienpodcast.
Die Leute wissen Familienalbum.
Ja, du sagst halt immer Familienpodcast.
Was mit dir
los? Also als wenn Podcast, wir Familien. Katharina Saalfrank, die hat auch einen Podcast.
Ist nicht Grüße. Katja Saalfrank?
Das ist ein Künstlername.
Wir sind etwas verwirrt, das machen die vielen Ostereier, die wir gegessen haben
anscheinend. Ja, die waren nicht ganz drücken durch. Aufs Hirn. Und dann Callback. Naja, dann machen wir mal einen kurzen Break in unserem Leben und dann nächste Folge, also nächste Abschnitt von dieser Folge, geht es dann weiter mit dem guten Sohn des Königs, Prince.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Als nächstes kommen wir zu einem Künstler, der leider, muss man wahrscheinlich sagen, nicht mehr unter uns weit.
Unter tragischen Umständen.
Prince Rogers Nelson, nämlich besser bekannt unter dem Namen der Künstler, formerly known as Prince.
Oder andere.
Oder andere Namen, genau.
Kennen
also,
die alle Namen von ihm? Nein, ne?
Nee. Natürlich geht es um Prince.
Nee.
1958 in Minneapolis, Minnesota geboren. Und dann eine ja, sehr bewegte Kindheit, habe ich jetzt mal das Ganze umschrieben gehabt. Hat irgendwie 6 Halbgeschwister, ist ganz oft umgezogen, hat irgendwie bei anderen Familien gelebt, weil sein Vater ihn rausgeworfen hat oder sein Stiefvater, weil er eine Freundin hatte oder sowas. Also eine sehr bewegte Kindheit. Hat aber relativ früh schon angefangen, Klavier zu spielen, weil der Vater, als der die Familie damals verlassen hat, hat sein Klavier zurückgelassen. Und da hat Prince dann sich das Spielen beigebracht, mehr oder weniger. Hat dann mit seinem Cousin zusammen, glaube ich, eine Band gegründet, die dann unter gefühlt 20 verschiedenen Namen bestanden hat. Und ja, so ist er so zur Musik gekommen und hat bei einem gewissen Chris Moon geholfen, dem Gedichte und Texte aufzunehmen. Und durfte dafür dann gratis das Studio mitbenutzen, hat sich da dann mit der Tontechnik auseinandergesetzt. Ja, und hat da dann eben so, ist in dieses Musikerleben so reingerutscht, würde ich mal fast behaupten. Ja, dann hat er ein paar Alben schon rausgebracht und mit seinem 6. Album, was er für den gleichnamigen Film quasi geschrieben hat, nämlich Purple Rain, hat er dann den Durchbruch geschafft, sowohl national als auch international. Und ja, das hatte ich mir ausgesucht, obwohl ich es auch selber nicht kannte. Klar, das Lied Purple Rain war einem gewahr bekannt. Man wusste, was Purple Rain ist. Aber der Rest vom Album war mir zumindest unbekannt. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber insgesamt fand ich das eine spannende Sache. Wie ist es euch ergangen?
Ja, bei mir war es ebenfalls so, dass ich das im Detail, zumindest bevor wir den Podcast gemacht haben, nicht kannte. Ich habe tatsächlich schon 2-3 Mal, wenn ich den Klassiker hatte, auch Prince auf dem Zettel gehabt und habe das mir angehört. Habe dann aber immer irgendwie zu was anderem geschwenkt. Und man muss jetzt aber sagen, jetzt wo ich es so intensiver gehört habe, wie man halt dann so ein Album hört, was bei uns auf der Liste ist, hat es mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und war diese Woche definitiv mein klarer Favorit und auch eines der besseren Alben, was ich seit längerem was wir seit längerem hier mit dabei hatten. Nicht das Beste vielleicht, aber wirklich ein ganz, ganz tolles Stück Musik. Prince natürlich immer so ein bisschen dieses Ikonenhafte, was er schon zu Lebzeiten hatte, ist dann, als er gestorben ist, ich glaube 2017, 18?
16.
16, ist das nochmal so ein bisschen ja, höher gestellt worden. Ich habe damals zu dem Zeitpunkt, als er gestorben ist, war das vor allem auch in NBA-Kreisen ein sehr großes Thema. Also ich bin ja so ein großer Basketball-Fan, höre zig Basketball-Podcasts und da gab es eigentlich keinen Podcast, was damals nicht Prince besprochen hatte, weil er eine sehr enge Verbindung auch in die NBA hatte, war ein großer Fan der Minnesota Timberwolves, hat da auch Partys mit Teams, mit Auswärtsteams gefeiert in seinem Paisley Park, in seinem Anwesen, wo er auch Konzerte für Fans gegeben hat. Und da war das halt ein sehr großes Thema und ja, ist schon manchmal so ein bisschen schwer einzuschätzen, wenn man auch erst nach der Prime von so einem Künstler geboren wird, was für eine Anerkennung der auch damals so hatte. Gut, dass wir hier auch jemanden dabei haben, der zu der Zeit in der Blüte seines Lebens war, Papa, du hast, als das Album rausgekommen ist, zarte 18 Jahre alt und kannst vielleicht da ein bisschen mehr dazu sagen, wie das auch damals so wahrgenommen wurde und wie du es vielleicht damals wahrgenommen hast. Was
oder ob es überhaupt hier wahrgenommen wurde. So.
Was ich mir nämlich noch die Frage gestellt habe und das will ich jetzt vielleicht noch, bevor ich dann fertig bin, auch nochmal so ein bisschen in den Raum werfen. Es gibt sehr wenige Künstler, die kommerziell extrem erfolgreich sind und gleichzeitig auch so kulturell und kritisch anerkannt werden. Also das beides gleichzeitig zu vereinen, Ist extrem schwierig und fast unmöglich. Von mir gibt es heute später für die nächste Woche in der Hausaufgabe eine Band, die zu einem Zeitpunkt extrem Kritikerliebling war, kulturell anerkannt. Aber
da kommen wir später zu.
Dann später und dann später extrem kommerziell erfolgreich so, war.
Aber weißt du die Frage
noch, mal, gestellt aber hat. Das könnte nicht gleichzeitig erreicht werden. Von meinem Gefühl her würde ich sagen, und jetzt kommt der Schwung, Papa, gleich geht's zu dir. Von meinem Gefühl her, ich mache ab nächste Woche allein einen Podcast. Von meinem Gefühl her würde ich sagen, dass Prince so ein Künstler sein könnte, der sowohl kommerziell extrem erfolgreich war, als auch kritisch anerkannt. Ist das der Fall?
Papa, wie war das? Ah, jetzt kommt die Antwort, nö, habe ich gar nichts von mitbekommen.
Es kommt drauf an.
Sorry. Ich war 18.
Ja, mit 18.
Mit irgendwelche gesellschaftskritische
Künstler.
Prinz.
Hast du ihn nein, wahrgenommen?
Prinz war nicht bei mir in der Musikwelt vorhanden.
War der uncool? Purple war das so? Rain.
Nein, für mich, ich habe andere Musik gehört.
Aber gab es so in der Schule, keine Ahnung.
Warst du noch in der Schule?
Prinzer?
Gab es da Prinzer?
Es gab sicherlich Prinz-Fans, aber ich habe es nicht so wahrgenommen. Wie gesagt, es war nicht wirklich so meine Welt. Ich war jetzt überrascht, Purple Rain kannte man. Ich kenne aber den Film auch nicht, muss ich dazu sagen.
Ich hab
war nicht so der Kinogänger.
Den gibt es leider auch nirgendwo, wo man ihn nachgucken könnte, kostenlos. Sonst hätte ich ihn vielleicht mal angeschaut. Naja, jetzt extra bezahlen. So nee, gut läuft der Podcast
in der Videothek, dann vertrauen es auch nicht.
Nee, ich war beim Real und habe geguckt bei Isabella und habe in der Videothek geguckt. Aber
also Purple Rain ist natürlich das, was jeder kennt von Prince. Aber insoweit war es für mich eine Erfahrung, mal die ganze CD zu hören. CD, ja. Aber es ist ja Prince and the Revolution. Ich glaube, da haben wir jetzt noch gar nicht so Wert drauf gelegt. Also da gibt es ja eine Band, Schlagzeug Bobby Sett, E-Bass und Gesang, Brown Mark, akustische Gitarre Des Dickerson, Keyboard Dr. Fink und Keyboard und Gesang Lisa Coleman. Und die wäre oft dünner Schlage, ne? Ist schade, ne? Weil das ist doch, Anfang war Prince and the Revolution. Und die habe ja auch diesen riesen Erfolg dann produziert. Ich fand das Album spannend, sehr breit aufgesetzt, überraschend an vielen Stellen. Manchmal aber schwer verständlich, also nicht vom Sinn, sondern von der Musik her. Aber hörenswert, definitiv. Und ich wollte noch erwähnen, dass Prince nur 1,60 groß war. Oh, der Arme. Nur mal so, falls sich jemand fragt, wie groß war denn eigentlich Prince? Also körperlich. Also lang.
Interessant, dass er trotzdem so ein Basketballfan war. Oder vielleicht auch gerade deswegen.
Du hattest eben irgendwas gesagt, wo ich einhaken wollte, aber ja. Irgendwas mit, keine Ahnung, aber was ich sagen wollte,
Lisa
war
Coleman wahrscheinlich.
Nee, eine Live-Show von Prince, glaube ich, was einmal so an sich, ich meine, man hat es bei dem, das hast du gestern nochmal rumgeschickt, diesen Super Bowl-Auftritt in der Halftime-Show, diese 12 Minuten, ja, wo halt einfach Wahnsinn sind. Und ich glaube auch so die Live-Shows von ihm. Und was bei Live-Shows auch nochmal zusätzlich war, waren diese After-Shows, die er gerne gemacht hat. Heißt, er hat dann irgendwie nach seinem normalen Konzert nochmal irgendwie über Twitter oder über Mundfunk, sage ich mal, also halt irgendwie bekannt gegeben, wo
das eine After-Show. Dieses, das ist doch dieses hessische Comedy-Duo.
1984.
Jedenfalls.
Über Twitter.
Klar. Nee, halt aber in der moderneren Zeit.
Prince hatte schon Twitter.
Und da hat er dann eben entsprechend auch mal
vielleicht übers Gewitter
Künstler dabei gehabt.
Ja, absolut.
Bei diesen Aftershows. Zum Beispiel Amy Winehouse, Alicia Keys waren dabei. Bono habe ich, glaube ich, gelesen. Eric Clapton war da bei diesen Aftershows dabei. Also ich glaube, da hat auch viel von seinen Live-Auftritten gelebt, Prince.
Und er hat schon früher, also sehr früh, so ein Mythos immer erzeugen können und auch so eine Urgency, ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch sagen soll, so eine Dringlichkeit, dass man Tickets braucht. Also er hat dann so 7 Tage vor dem Konzert, er hat dann in seinem Anwesen im Paisley Park ein Konzert gespielt für irgendwie 400 Leute in seiner privaten Mansion, so auf einer Bühne, der hatte da eine Bühne. Und dann wurden 7 Tage vorher die Tickets verkauft und die waren dann für $10 erwerblich, aber halt begrenzt von der Kapazität her. Und da haben dann Leute irgendwie 12 Stunden vorher schon auf dem Parkplatz übernachtet, um dann da an Tickets zu kommen für diese Auftritte. Und das hat irgendwie so einen Mythos auch schon damals erzeugt.
Also er ist mit Sicherheit ein Künstler, der sehr extrovertiert und extravagant war, aber glaube ich auch die Probleme, die damit einhergehen. Ich glaube, dass es ein absolut einsamer Mensch war dann auch.
Ja,
und dass das natürlich auch dann leider in Missbrauch von irgendwelchen Dingen endet. Und das ist immer das Tragische, dass er
Kurt Cobain,
Prince oder wie sie alle heißen, das ist echt tragisch. Das sind echt gute Jungs. Und
ja, im besten Fall endet, also was heißt im besten Fall, aber besser endet im Missbrauch von Dingen im Sinne von Drogen als im Missbrauch von Lebewesen. Also,
und das ist sowas. Ja, und das hat ihn ja dann letztendlich auch wohl das Leben gekostet, wo er, glaube ich, nicht so ganz klar ist, aber was ich da zu seinem Tod auch noch gelesen habe, war, dass er grundsätzlich halt auch wohl ultra viel Schmerzmittel und so genommen hat, weil er dadurch, dass er immer High Heels anhatte, bei Live-Shows halt einfach Hüftprobleme und sowas hat er. Also da. Drum
alles 130 cm trage ich noch darüber. Schmerzmittel ist nicht. Also es gibt noch eins, was wirklich sehr erwähnenswert ist. Es ist der einzige Künstler, der zur selben Zeit eine Nummer 1 Album und eine Nummer 1 Film hatte.
Krass.
Gab es nie mehr. Und Purple Rain war wirklich als Film und als Platte auf Nummer 1.
Krass. Was auch so eine Randgeschichte, die ich dann auch im Rahmen seines Todes dann in diesem Podcast auch gehört hatte, habe ich jetzt auch vergessen. Ah, nee, auch das. Eben ist das wieder eingefallen.
Vielen Dank für die Information.
Ja, danke, dass du es vergessen hast. Dass das, was ihn damals halt auch so ein Stück weit abgehoben hat von anderen Künstlern wie Michael Jackson zum Beispiel oder so diesen klassischen Popstars, war halt, dass er auch ein richtiger Vollblutmusiker war. Im Sinne von, er hat alle Instrumente selbst spielen können. Ja. Er hat musikalisch so ein Grundverständnis gehabt, was andere Popstars in dem Sinne auch schon damals überhaupt nicht mitgebracht haben, die dann eher so vermarktet wurden. Und er hat neben dieser schillernden Persönlichkeit und diesem Star-Appeal auch dieses musikalische Grundverständnis mitgebracht, was ihn ja dann auch so ein bisschen rausstechen lassen. So.
Und hat sich dann eben in seinem Anwesen da ja ein Studio gebaut, eine Konzertmöglichkeit aufgebaut quasi. Und jetzt kann man das ja wohl gegen Geld besichtigen. Was auf jeden Fall, glaube ich, recht interessant wäre auf jeden Fall mal, wenn man da mal.
Absolut.
Was ich auch krass finde, Seppi, du hast auch ja New Girl geguckt, die Serie. Ja. Da gibt es auch eine Folge mit Prince auf seinem Anwesen. Und er spielt da dann mit. Das ist auch so was ich irgendwie so gar nicht gedacht hätte, dass jemand dann in so einer Sitcom einfach so mitspielt. Auch ein Star von der Größe und kommt da auch ziemlich sympathisch rüber.
So
puh. Nee, aber weißt, was du meinst. Und was noch eine Sache, bevor wir jetzt wirklich aufs Album kommen. er hat sehr, sehr selten auch Interviews gegeben. Ich glaube, in einem Zeitraum von 5 oder 6 Jahren, habe ich was gelesen, hat er nur 5 Interviews gegeben gehabt. Also er war da wohl auch sehr schwer zu erreichen. So.
Das heißt, in unser Podcast
nicht hätte man nicht einladen. Aber nee, wäre schwierig gewesen.
Familienalbum.
Der Prince-Podcast.
Ja.
Aber okay.
Gut. Let's go crazy.
Let's go crazy, auf jeden Fall.
Das Familienalbum von Prince ist ja dann ein königliches. Naja.
Gut, ich habe irgendwie aufgeschrieben, dass ich sehr swingig fand, das Lied.
Swingig?
So ein bisschen. Und dass die Gitarre am Ende sehr Zucker ist, wie man so schön sagt.
Typischer Rock'n'Roll-Schluss-Gitarren-Futtel-Ende. Mhm. Jimi Hendrix-Style.
Ja, also das ist ja richtig. Weil auch als ich an Prince gedacht hatte als ich mir so Prince vorgestellt habe, hoffentlich kriegen wir jetzt kein Problem mit der GEMA. als ich mir so Prince vorgestellt habe, habe ich irgendwie mehr so R&B erwartet. Beak. Und es war dann, was?
R&B?
Ja, Beak. Und es war dann doch wesentlich rockiger schon von Anfang an, als ich das erwartet hätte und hat es dann auch so durchgezogen. Und
klingt extrem nach Michael Jackson.
Ja, klar, auch
so zwischendurch immer mal wieder so diese Schreier, die er auch so drin hat.
Ja, absolut. Diese Geräusche. Und ist das diese Eishockey-Orgel, wo da zwischendrin zu hören ist, wo immer so.
Ja, wahrscheinlich.
Bestimmt.
Ja, als Minnesota Native.
Irgendwie habe ich
das nicht. Ich weiß nicht, waren die Minnesota Wild damals schon in der Liga?
Na gut. Take me with you.
Die Frage ist natürlich auch, klingt Prince wie Michael Jackson oder klingt Michael Jordan, hätte ich beinahe gesagt, oder klingt Michael Jackson wie Prince?
Ich weiß es nicht.
Wer war denn erster da?
Naja.
Bei Michael Jackson bin ich so mit der Timeline nicht so.
Ich auch nicht.
Der war doch ein kleiner Bub.
Das war vor meiner Zeit.
Jackson 5.
Take me with you.
Take me with you.
Aus dem Projekt Apollonia 6. Also, die Band schon durchnummerieren muss.
fand ich, klang sehr musical-artig irgendwie. Ah. Also so halt, da merkt man, dass es auch ein bisschen ein Stück sehr weit bald, Filmmusik war.
Du sprichst mir aus dem tiefsten Herzen. Ich habe sogar einen direkten Vergleich.
Ach ja?
Erinnert mich sehr an Starlight Express.
Oh, schön.
Hört es euch nochmal so an. Also ist richtig so ein bisschen. Könnte in Starlight
Express. Starlight Express auf High Heels. Stelle ich mir auch spannend vor.
Und im Background-Gesang gibt es ab und zu mal ein ganz tiefes Brummeln. Sehr sonor.
So kurz nach dem Anfang ist ein Moment, und die Referenz geht jetzt leider auch wieder eher an Seppi, sorry Papa, klingt das so ein bisschen wie die Hintergrundmusik bei einer Siegerehrung von Mario Kart.
Da ist ja, ich glaube, ich weiß, was du...
So ein Zwischenspiel
das,
irgendwie.
Das passt.
Okay.
Wieso? Ja, weil du wahrscheinlich nicht unbedingt die Siegerehrungsmusik von Mario Kart im Kopf hast.
Genau, ich bin so weit gar nicht gekommen.
Weißt du? Aber das ist mir irgendwie extrem aufgefallen und fand ich auch irgendwie schön. Ja. Und die Frauenstimme, Refrain, kommt von Schauspielerin und Model Apollonia Cotero. Apollonia 6 klingt für mich auch irgendwie wie so eine griechische Kneipe. So der Ballermann von Griechenland. So.
Ich nehme den Apollonia Teller Nummer 6 mit Doppel-Tzatziki.
Der Gegner von Ballermann 6 ist Apollonia 6.
The Beautiful Ones. Nächster Titel.
Ja,
gecovert von Mariah Carey und Beyoncé.
Also es die wurde von gecovert.
Ihm. Ich habe gerade eben gedacht,
irgendwie so, what? Danach, after. Also,
nee, das ist sehr spacig, habe ich da aufgeschrieben. Irgendwie die Musik und dann so diese klassischen Prince-Schreie sind da das erste Mal zu hören.
Ja.
Wo man halt, ich weiß nicht, ob man das von Purple Rain kennt oder was, aber dieses, so klingt halt Prince irgendwie.
Ja, Emotion pur aus dem tiefsten Inneren.
Von einem Prinzen. Gut. Es lädt zum aktiven Träumen und Staunen ein.
Oh, wunderbar. Man kann es nicht schöner sagen.
Ja. Yeah. Computer Blue fand ich, klang so nach klassischem 80er-Pop irgendwie. Und dann wechselt es zwischendrin plötzlich zu so einer rockigeren Nummer.
Wobei, ich habe es eher in die 70er. Und zwar könnte als Filmmusik zu einer FBI-Serie aus den 70ern.
Früher also halt.
So ein alter Kommissar in einem Trenchcoat.
Ja, doch, das kommt hin. Vielleicht meinte ich auch so, das.
The Kojak.
Genau. Aber 70er, 80er musikalisch
dabei. Und bei 3.14 ist wieder so dieses Musical-Gefühl da ganz kurz. Ne? Also nicht Starlight Express, sondern das Musical-Hafte.
Mhm.
Also dieses...
Wo gerade so der Held irgendwie so reingelaufen kommt oder so.
Ja, so hypnotisch, so. Wild, verrückt, cool. Ja. Toll. Gute Nummer. Ja,
Darling Nikki klingt dann irgendwie...
Ganz anders.
Ganz anders und sehr reduziert irgendwie so von... Also es ist nicht so wild irgendwie wie die anderen
Lieder. Es ist so erzählend. Es hat einen erzählenden Stil zu Beginn.
Naja, also textlich gibt es ja den Hinweis, dass wegen diesem Titel die Musikzensurbewegung Mitte der 80er Jahre eingeführt wurde, weil Keeper Gore, die dann Ehefrau von Al Gore, das Album für ihre 11-jährige Tochter gekauft hatten, als sie dieses Lied hörte, war sie betäubt und wurde verrückt und hat dann tatsächlich die Elternmusikressourcezentrum gebildet und wollte diese störenden Inhalte dieser Musik von den Kindern fernhalten. Also sehr explizit. Ich fand es gar nicht so schlimm, ich habe mir das übersetzt. Ne, weil Englisch, ihr wisst ja. Entweder der Übersetzer hat da schon die Hälfte weggenommen, müsste schon.
Aber so explizit. Habt ihr die rückwärts gesprochene Botschaft am Ende herausgehört?
Hello, how are you? I'm fine, because I know the Lord is coming soon. Coming soon. Deutsch, hallo, wie geht's? Mir geht's gut, weil ich weiß, dass der Herr bald kommt. Kommt, bald kommt.
So, wurde das, fröhliche Ostern.
Da wurde, ja, genau. Tatsächlich. Da wurde nach seinem Tod wahrscheinlich auch ein bisschen was drüber spekuliert. Kann ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht.
Ja, das kommt aber nochmal, ne? Das rückwärts gesprochen, da gab es noch einen Titel.
Echt? Ja. Ist mir nur hier aufgefallen.
Es gibt zwei Dinge, wo da. Genau, aber die haben jetzt nicht irgendwie Verschwörungscharakter oder was?
Nee, also jetzt, ich habe auch gedacht, dass da dann irgendwie deutlich mehr dahinter steckt, aber war wohl nicht so.
Ah.
When Doves Cry.
Die Taube.
Etwas Besonderes, weil kein Bass dabei ist bei dem Lied. Und trotzdem war das wohl recht erfolgreich und es wurde mit einem Drumcomputer irgendwie aufgenommen. Gedienst. Wie ist der? Hier, da habe ich ihn. Das Lin LM1.
Ich dachte, es wäre der LM2.
Nee, war das Lin LM1. Kenner hören das natürlich raus direkt.
Der LM.
Ja, Kenner hören auch, dass bei diesem Song keine Bassgitarre.
Habe ich ja eben schon gesagt, ohne Bass. Bedeutet so viel wie...
Man muss es viel mehr rausarbeiten.
Bass-Gitarre hat er
vorher gemeint. Ohne Bass.
Ich fand das Lied genial. Ich fand das super rockig. Das hat so eine scharfe Gitarre. Das ist so ein cooler, funkiger 80er-Jahre-Sound. Also so ein richtig fetter Sound. Der coole, typische, prinzige Gesang dazu. Es ist durchgehend kraftvoll. Es hat eine Eingängigkeit. Zwischendurch Gitarrensolo wie von einer anderen Welt. Also das war für mich irgendwie nah am perfekten Lied.
Ab Minute 5 bis 5.30 sehr orientalisch. Also das ist eine Sequenz von 30 Sekunden, die sehr orientalisch angehaucht ist.
Eine Reise durch die Welt.
Ja, 5 bis 5.30. Bitte mal nach.
I would die for you.
Oh yeah.
Sehr funky, dancig irgendwie so ein bisschen. Und dann wieder dieser sehr typische Prince-Gesang, der da drüber gelegt wird, gelegt wurde, gesungen wurde. Aber hat mir insgesamt auch wieder gut gefallen. Wie eigentlich alles auf dem Album. Da war jetzt kein Ausreißer nach unten dabei, muss
ich ist auch sagen. Ein Brett, ist auch ein super Lied. Sehr clean aber irgendwie im Vergleich zu anderen, ein bisschen verrückteren Liedern.
Sehr religiös, da geht es ja um sehr religiöse Inhalt. Also Prinz war ja, glaubt man gar nicht, sehr konservativer Christ. War dann ein Tagesadventist und ist dann zu der Zeuge Jehovas übergelaufen.
Okay.
Bis zu seinem tragischen Abschied von dieser Welt. Mir fehlt bei diesem Album Die For You Dynamik und Spannungsbogen.
Ich fand es ein bisschen seicht. Ja, gerade im Vergleich halt zu den anderen Liedern, denke ich.
Vielen Dank, dass so ein bisschen Sie mich so bestätigen.
Und ich finde, das ist bei Baby I'm a Star, glaube ich, auch wieder so. Das ist sehr
klassisch. Klassische Disco-Nummer, klingt wie Kool & The Gang.
Aber auch so wieder ohne diese speziellen, dieses Dynamische, was er halt in den anderen Liedern irgendwie hat. Das ist so sehr gleichtönig irgendwie.
Like, what the fuck do they know? All the taste in their mouth. Really? What the fuck do they know? Come on, let's go crazy. Das war die rückwärts gesprochene Passage.
Cool. Aber du hast jetzt vorwärts gesprochen, oder?
Nein, das war rückwärts. Hat man ja ganz
klar. Wenn ihr jetzt den Podcast rückwärts abspielt, entdeckt ihr dann noch eine ganz andere Botschaft.
Dann denkt ihr, der Oli kann sogar Englisch. Also mehr rückwärts.
Ja.
Disco, Funk, Happy People Musik steht da bei mir. Baby, I'm a Star.
Mhm.
Wollte ja nur kurz einordnen.
Schön. Ne?
Und dann kommt das
unausweichliche,
das unausweichliche.
Ja, ich glaube, also ich habe
lila Pause.
Muss sagen, es ist einfach, glaube ich, außer Konkurrenz läuft das Lied.
Absolut.
Passt aber irgendwie überhaupt nicht so auf das Album drauf.
Krasser Einschnitt.
Null.
Sobald man so die ersten Gitarrenanschläge hört, hat man irgendwie direkt Gänsehaut. Es ist so einfach wie habe ich es schön in den Worten eines Hamburger Bürgers namens Ditsche, es ist ein reines Weltlied.
Ja, Fakt.
Ja, ne, das ist so.
Ja, also braucht man, glaube ich, auch gar nicht so viel dazu sagen. Jeder kennt das Lied. Ich glaube, es gibt wenige Leute, die sagen, das ist ein schlechtes Lied oder ein langweiliges Lied. Das ist, wenn es auch darum geht, Anerkennung, da ist das Lied ganz weit oben. Das ist so, das Lied ist das, was ich vorhin gemeint habe, kommerziell erfolgreich, trotzdem kritisch anerkannt. Und da gibt es nichts.
Aber ein habt ihr
ewiges Stück Musikgeschichte.
Euch darüber Gedanken gemacht, was denn Purple Rain bedeutet?
Ja klar.
Nämlich?
Saurer Regen.
Nein.
Aber du hast ja bestimmt, ich kenne dich doch. Ja, also doch intensiv recherchiert.
Ja, nein, das war ja aus dem Film raus. Das war ja dieser Jungstar, der das erste Mal dann mit lila Wolken, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Also was ich jetzt so gelesen habe, war dass es wohl, dass sich das Blaue des Himmels sich mit Blut vermischt und dadurch ergibt es dann die Symbolfarbe lila, was so das Ende der Welt bedeutet, aber was halt auch so nicht ein Weltuntergang, sondern dass das eigene Leben irgendwie in die Brüche geht und so, aber der Ende von etwas ist ja immer der Anfang von was Neuem und so. Der
Endzeitpunkt
etwas.
Noch etwas zur Sache, meine Herren. Ich bin ja wirklich weit über die Grenzen der Musikgeneration bekannt als der größte Hasser von Outros.
Aber das ist schön.
Aber das hier ist eines der längsten, aber auch genialsten Outros mit Gitarrensolo, das ich anerkenne an dieser Stelle.
Sehr schön.
Ich ziehe meinen imaginären Hut.
Ja, aber auch das Gitarrensolo und so, das ist einfach ein
überragendes Lied. Dieses Lila ist ja dann auch irgendwie so ein bisschen so die Farbe von Prince geworden.
Ich hatte dieses mit den lila Wolken.
Die Lisa Wolken.
Lisa Wolken.
Ich glaube, so von Materia ist auch ein Prince-Cover.
Na, ist egal. Okay. Noch ein letzter interessanter Fakt,
bevor wir zu den Favoriten kommen. Du kommst so selten zu Wort.
Richtig. Ein letzter interessanter Fakt. Wisst ihr, wie die Urne von Prince aussieht?
Lila.
Nee.
Diese Form von seinem Logo?
Nee, auch nicht.
Warte. Ein Basketball?
Nein, der Paisley Park.
Paisley Park,
nachgebaut.
Gott sei Dank versprichst du
quasi.
Echt?
Ja. Als Urne? Und die ist, war mal eine Zeit lang, glaube ich, in diesem.
Gibt es auch Regen?
Paisley Park? Wie? Paisley Park?
Paisley
Park. Irgendwie habe ich den nicht drin, den Paisley Park. Aber da war die auch ausgestellt. Also in der Form davon ist sein, seine Urne. Und da ist seine Asche drin.
Asche.
Gott also hab ihn selig.
Und ich habe nicht Purple Rain gewählt, sondern Trommelwirbel, The Beautiful Ones.
Oha, schön. Krass. Gut, dann habe ich auch nicht Purple Rain gewählt, sondern When Doves Cry. Cry. Und überlasse dann die offensichtliche Wahl voraussichtlich dem Benenner des Albums.
Richtig, ich nehme Darling Nikki. Nee, Quatsch natürlich. Nehmen wir noch Purple Rain mit auf die Liste, weil das muss natürlich einfach drauf und ja, wisst ihr Bescheid.
Korrekt.
Kommen wir gleich zurück mit den brasilianischen Brasilianern von der Band, deren Name mir gerade entfallen
Ego
ist.
Ego Kill Talent.
Bis gleich.
Tschüss. Wenn man die Namen dieser folgenden Band hört, fällt es einem schwer, auf das Ursprungsland zu kommen. Nämlich Jonathan Dörr, Gesang, Jean de la Balla, Schlagzeug und Gitarre, Rafael Miranda, Schlagzeug und Bass, Nipa Boaventura, Gitarre und Bass und Theo van der Loo, Bass und Gitarre. Und man glaubt es kaum, dass diese Band tatsächlich aus Brasilien stammt.
Brasil.
Gegründet 2014, ein Jahr später beim Lollapalooza Brasil. Danach Vorgruppe von System of a Down, Shinedown und Within Temptations in Europa. Dann kamen Aufträge bei Rock in Rio, Santiago, Rock am Ring, Rock im Park, Graspol Metal Meeting, Download Madrid, Nova Rock und mehr. Sie waren Vorgruppe der Foo Fighters auf der Brasilien-Tour und sie waren auch Vorgruppe von Queens of the Stone Age bei 5 Stadionshows in ganz Brasilien. Die waren so happy und schenken Frontman Dave Grohl ein Geschenk, also ein Brief als Geschenk und bedanken sich bei den Foo Fighters, dass sie auf dieser Tour Vorband sein durften.
Ja, den würde ich ja auch einen Brief schenken.
Das Besondere von Ego Kill Talent, ich sag Ego, ihr sagt, wie sagt ihr?
Eagle.
Sie tauschen die Instrumente. Das heißt also, man spielt mal Schlagzeug, mal Gitarre, mal Bass. Je nachdem, bei welchem Lied passt das ganz gut. Ich mag so ein bisschen härtere Musik. Dieser Band wird nachgesagt, dass sie zu gut sind, zu exakt und zu sauber spielen und daher wahrscheinlich der Weg nicht weitergehen wird, als Vorgruppen auf jeden Fall, wenn sie immer wieder in Erscheinung treten. Aber so der eigene Weg wird nicht weitergehen, weil sie zu synthetisch unterwegs sind. Wie ging es euch mit der Ansage brasilianische Band? Was habt ihr erwartet?
Also, genau das. Ja, also aufgrund der Herkunft habe ich jetzt nicht unbedingt was Spezielles erwartet, weil ja gibt ja von überall jede Art von Musik.
Oh.
Fun Fact. Oh. Und ja, was ich dann gehört habe, überrascht mich aber jetzt, was du sagst, dass das so der Eindruck ist oder so das allgemeine Bild, weil ich fand es irgendwie gar nicht so synthetisch und das hat mich ja auch jetzt schon in den letzten paar Wochen an 2, 3 Alben auch mal gestört, dass ich das so konstruiert und so gewollt fand. Das fand ich jetzt an der Stelle gar nicht so arg. Also ich fand, dass die durchaus Wiedererkennungswert hatten. An der einen oder anderen Stelle natürlich dann auch klassische Anleihen an Metal- oder Hardrock-Bands haben, die man dann wiedererkennt.
Ich fand nicht nur an der einen oder anderen Stelle, sondern sehr, sehr, also ein Großteil war, glaube ich, sehr, wo man immer was anderes rausgehört
hat. Ja, aber, ich so. Aber halt jetzt nicht auf eine Art und Weise, wo ich fand, dass sie keinen eigenen Charakter hatten.
Aber ich fand alles sehr nicht synthetisch, aber so 0815 irgendwie.
Und das, ja, das ist.
Das dann ist, glaube ich, auch der Problem. Punkt, wo du gemeint hast, Papa, dass sie nicht selber groß werden können.
Ich meine das nicht, das steht so
ja, beschrieben. Aber dann ist das der Punkt, glaube ich, wo der Grund dafür ist, weil das alles, es ist gute Musik, man kann es sich anhören, aber es ist nichts, wo ich sage, boah, die werden jetzt groß oder die muss jeder hören, sondern es ist so, ja, kann man sich anhören, kann man aber genauso gut irgendwie 20 andere, die so Musik machen.
Dynamik. Es fehlt auf dem Album einfach so ein bisschen an, also nach 5, 6 Liedern kam bei mir der Punkt, wo ich mir gedacht habe, so jetzt mach doch mal was,
mach doch mal was anderes.
Ja, ein bisschen was, ein anderer Ding, einfach ein anderer.
Das ist eine Ballade, ich hatte
mal. Ja, aber dann wird die am Ende dann doch auch wieder so wie alles andere. Das,
ja.
Denen fehlt so ein bisschen die, weiß nicht, ob die Fähigkeit fehlt oder der Mut oder der Wille, dann mal da so ein bisschen auszubrechen. Und das hält das Ganze vielleicht im Moment so ein bisschen auf noch. Aber an sich war es kein schlechtes Album auf
jeden Fall. Nee, das wollte ich jetzt, also schlecht, nett. Vielleicht fehlt tatsächlich so ein bisschen die Abwechslung.
Ja.
Aber ich fand es hörenswert. Ich mag ja so ein bisschen diese härtere Musik. Wollen wir kurz durchgehen bei Now. Also ich denke, so ging es uns alle. Am Anfang war das ja sehr leise und für mich war es fast eine Minute lang völlig unklar, was jetzt kommt. Ich kannte die Band ja auch nicht und habe da einfach mal reingehört. Es wird dann aber relativ schnell klar, um was es geht. Ich finde aber schöne Zwischenriffs und ich fand diesen Titel sehr abwechslungsreich.
Ja, und auch dieser schöne, ruhige Part dazwischen, der da irgendwo mal kam. Also war schon ein gutes Lied auch so. Ja. Dann ging es weiter mit The Call.
Glamour Rock.
Da habe ich zum ersten Mal die Assoziation zu Incubus gehabt.
Ah, spannend. Mhm.
Und das Schlagzeug fand ich da sehr präsent, war sehr im Vordergrund. Also es war nicht unbedingt im Vordergrund, aber es war halt sehr, ich glaube, man hat es so sehr speziell rausgehört irgendwie, weil es vielleicht besonders abgemischt war oder so, auf jeden Fall. Ist mir das da aufgefallen. Ja,
bei Liveporn wird die Melodie sehr stark vom Bass unterstützt, das ist eher selten bei Heavy-Musik. Von daher fand ich es bemerkenswert. Stabile Rocknummer. Bei 2.30 denkt man, okay, jetzt ist Schluss, aber dann geht es nochmal los. Und ich liebe ja so Neuaufbau von Stücke, also wenn es zwischendrin so ganz, man meint, es ist zu Ende und dann wird es wieder neu aufgebaut. Das ist sehr gelungen bei Liveporn. Und dann kommt so ein Headbanger-Teil. Da merkt man, okay, das ist Heavy Metal.
Ja, das ist für Live-Musik. Wer gemacht. Von uns bringt die Assoziation,
ich weiß
nicht, die da
du denkst?
Ah ja. Also wenn das nicht 1:1 ein Foo Fighters-Lied ist, vom Gesang her, von der Musik her. Also wie alleine, ich habe jetzt gerade nochmal reingehört, da ist so ein kleiner Hall-Effekt, glaube ich, auf der Stimme. Und das ist so ganz, ganz, ganz typisch Foo Fighters.
Ich habe da tatsächlich U2 aufgeschrieben.
U2, okay. Wow.
Okay. Na gut.
Also nochmal ein bisschen was. Grundsätzlich habe ich ganz oft entweder Incubus oder die Foo Fighters habe ich ganz oft in dem Album rausgehört. Also, dass sie die Vorband von den Foo Fighters waren, wusste ich jetzt nicht, aber passt.
Was war bei Lied Nummer 4? Das hat mich so arg an irgendwas erinnert, aber ich kann es nicht greifen, an was mich das erinnert. Ich habe es mehrfach versucht, aber ich komme nicht drauf. Das hat eine ganz starke Referenz für mich hervorgerufen, aber ich kann es nicht greifen und sagen, was es ist. Gefällt mir gutes Lied, aber ich kann nicht sagen, wie was es klingt.
Also eine klassische Rocknummer ohne Härte und was so ein bisschen auffällt, ist ein Slide-Gitarren-Solo auf einer Slide-Gitarre. Das ist ja sehr unüblich bei der Art von Musik. So ein bisschen Mischung aus Crunch und Rock. Fand ich eine sehr interessante Nummer auf der Scheibe.
Ja, druckvoll.
Auch bei Silence fängt es so ein bisschen eher an wie Indie-Musik bis zum Chorus und dann geht es aber wieder in das, was ihr so beschrieben habt, immer wieder so ein bisschen gleichförmige. Also da ist am Anfang schon ein bisschen Abwechslung, der wird dann aber
leider. Da habe ich auch wieder die extremen Foo Fighters Sachen rausgehört und was mir da aufgefallen ist, jetzt kurz um musikalisch auch mal wieder was zu sagen, dass die Gitarre im Hintergrund so slidende Power Chords spielt.
Oh ja.
Also die sind nicht so hart hintereinander gespielt, sondern die, keine Ahnung, sliden so hintereinander so.
Ich hab bei Silence als Referenz auch Biffy Clyro stehen. Gerade am Anfang von der Stimme her,
die lieben sie sehr, ne?
Wo es ein bisschen balladiger klingt, so verzweifelt und dann wird es aber auch rockiger. Und hat am Ende dann auch so ein Solo-Teil, der für mich irgendwie nach Stadion klingt. Also der schreit förmlich danach, in einem größeren Stadion gespielt zu werden, was sie ja dann als Vorband zumindest vermutlich absolut auch getan haben.
Klar. In Your Dreams Tonight, da ist das Schlagzeug auch sehr präsent, was man ja schon mal hatte. Ich finde so ein bisschen Anleihe an Scorpions zu hören. Eine schöne Kanaltrennung am Anfang, zumindest die Gitarre ist eindeutig rechts.
Als ist ich dachte, das wäre so ein musikalisches Stilmittel, so eine Kanaltrennung.
Und im Zwischenteil gibt es eine Passage, die nur aus dem Hi-Hat und Vocals existiert, also war auch sehr auffällig.
Ja, und ich fand, der Refrain zumindest klang sehr kommerziell, beziehungsweise so radiotauglich. Was nicht negativ sein muss, einfach nur so eine Feststellung, die mir da in den Sinn gekommen ist. Bei Sin and Saints, Lied Nummer 7, da kommt die Musik, habe ich geschrieben, angerollt. Und dann gibt es direkt in die Fresse.
Ja, sehr dynamisch. Ja, absolut, es kracht und scheppert und man schwingt irgendwie so mit. Hat gute Stimmung erzeugt.
Psychedelic Bridge, also dieser Zwischenteil ist da wirklich sehr psychotisch. Das Stück ist, glaube ich, live zeitlich bis auf 20 Minuten dehnbar.
Ja, auf jeden Fall.
Es kommt dann mit Starving Drones, so eine typische Manchester-Rock-Nummer. Also tiefste Dockarbeiter-Musik aus meiner Sicht. Lachen Sie wieder.
Ja, da habe ich geschrieben, wow, Wow. Direkt ballern und eine Art Sprachgesang, wo so ein bisschen Limp Bizkit-artig rüberkommt. Mhm. Und dann aber wieder ein bisschen Incubus-mäßig.
Ich habe auch Slipknot und Stone Sour, also die Corey Taylor Band. Das geht aber sehr. Ja doch, die haben manchmal auch so Lieder, die so in die Richtung irgendwie klingen.
Okay, da kenne ich die zu wenig.
So was Manisches irgendwie drin.
Aber Song ist dann die einzige Ballade aus meiner Sicht mit eher seichter Kost.
Ja, aber dann wird es wieder so komisch rockig, so das ist komisch, nichts Ganzes und nichts
Halbes. Das habe ich hier eine sehr schöne, ich habe, glaube ich, geschrieben, dass zwischendurch beim Solo sehr viel gefrickelt wird, aber meine Autokorrektur hat sehr viel geprickelt draus gemacht.
Geprickelt.
Und es prickelt auch so durch dieses Gefrickel, was im Solo da kommt.
Okay.
Ja.
Diamonds and Landmines, was ja gar nicht so zusammenpasst, oder? Landmine und Diamante, gut. Viel Spielfreude, habe ich mal da notiert. Und da ist was wieder auffallen, dass der Bass total verzerrt immer ist. Also da sind irgendwelche Effektgeräte immer auf dem Bass. So Metal-artig, keine Ahnung, was das ist, aber das ist immer sehr dominant.
Und dann, was soll denn das, dieses I win, you lose, you win, I lose, dieser komische Teil da, der passt doch gar nicht.
Ja, das fand ich auch irgendwie komisch. Ich hab's auch inhaltlich irgendwie
nicht so ganz. Die Texte sind auch nicht so gut zu finden.
Schön, dass dann das Schlagzeug da im Hintergrund, das dann mitspielt, quasi wieder gesungen wird, aber das hat sich für mich nicht erschlossen, wie das da in das Lied passen soll.
Komisch.
Das klang auch so vom Ding her, so I win, you lose, I win, you lose, I lose, you lose, win. Das klang so wie so 2 Mark sind 4 Euro, sind 8 Mark, sind 8 Euro, sind 16 Mark, sind 16 Euro, 12 D-Mark. Ja, okay. Favela.
Beautiful. Eigentlich nur hörenswert die Bridge ab 1,45.
Bridge. Ja, ist so ein komischer Ausflug in so eine Punkigkeit irgendwie. Es hat so was Simple Plan-artiges fast und hat für mich irgendwie so ein bisschen so was Gewollt-Hittiges. Das ist für mich auch nicht so gut gewesen.
Dann sind wir auch schon bei 12. Sebastian, du wolltest was sagen.
Ja, genau, ich wollte zu 12 aber schon was sagen. Dass es so ein schöner Abschluss war. Die Musik baut sich so ein bisschen auf und dann kommt der Drop. Aber es bleibt insgesamt fröhlich und nicht so hartrockig, so böse hartrockig, sondern so ein fröhlicher Rock. Und ich würde sagen, es ist Dur und nicht Moll.
Ja. Ich habe bei The Reason, das hat am Anfang, fängt für mich so hittig an, so ein bisschen, hat so was Hymnisches, auch wieder U2-artig für mich. Was bisher auf dem Album noch nicht zu hören war, ist eine interessante und eine schöne Facette. Und die wird dann aber auch wieder von der Mettlichkeit plattgewalzt, so wie alles auf dem Album. Wenn mal ein bisschen was anderes rausklingt, kommt dann doch wieder der gleiche Part hinterher. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, dass das auch mal zu Ende gedacht wird, die Ansätze, die es auch in andere Richtungen zeigen. Also
ich mag dieses Metal-artige, das kommt mir doch
sehr entgegen. Ich mag es doch auch.
Härter. Der Song braucht eine Minute, bis er entscheidet, was er wird. Ich bin aber immer noch hin und her gerissen, ob ich es gut finde. Also da war ich wirklich so unentschieden. Alles in allem fand ich es aber, ja, kann man hören, ist gut, ein paar gute Dinge, aber mal besprechenswert und hörenswert und auch mal Brasilien zu unterstützen, kann ja nicht verkehrt sein.
Ja. Familienalbum unterstützt Brasilien, das kann man hier als Unterlinie mal sagen.
Ja, ich fange an mit dem Favoriten, da habe ich die freie Wahl nämlich. Ich habe mich für Lied Nummer 4, Deliverance, entschieden.
Oh. Sehr schön, das wäre auch meine Nummer 2 gewesen. Wunderbar. Dann ist noch Platz für meine Nummer 1. Die ist der Folgetrack Silence, der mir gut gefallen hat.
Ich habe mehrere Favoriten, aber ich würde mich für Sin and Saints entscheiden.
Toll.
Und dann haben wir auch Ego Kill the Talents besprochen und...
Würde ich auch gerne live, also wenn man den live mal so sehen könnte, irgendwie auf dem Festival, so 16 Uhr, 16, 17 Uhr, hätte 16, ich schon Bock drauf.
Ja, ja, schön mit einer Handbrotzeit dabei.
Ja, genau, nicht als Headliner.
Oder ein Barbarenspieß.
Ja, genau, so ein Zwischendurst.
Ja, aber der Barbarenspieß ist schon der leckerste gewesen.
Ja, absolut.
Wir
können auch mal einen Essens-Podcast machen.
Lecker.
Familienteller.
Der ist beim
Familienteller ist echt gut.
So, also kommen wir denn auf die Hausaufgabe des nächsten Turns zu sprechen. Wer möchte denn beginnen oder soll ich wieder den Beginn machen?
Mach du
ich den bin Beginn. Ja da nicht so.
Wenn du dich da so gerne vordrängst, dann...
Nein.
Fangen Sie ruhig an.
Ich hatte ja die Überraschung und ich habe mir ja zur Aufgabe gesetzt, diesem Podcast etwas Kultur zu verschaffen.
Oh.
Und ich hatte das ja schon mit Roger Cicero in eine Richtung etwas gebracht. Und ich werde es jetzt wieder versuchen mit einer der erfolgreichsten französischen Chanteuses.
Nana Mouskouri.
Es geht um Janson. Und es geht mit fast 20 Millionen verkauften Alben um die erfolgreichste französische Nachkriegssängerin.
Nana Mouskouri.
Nein, es geht um...
Ach, die ist Griechen.
Titel ist Tour de Charme. vom 9. Februar 1994. Oh. Es geht um Patricia Kaas.
Oui, oui. Ah,
kennt ihr nicht?
Keine noch nie gehört.
Gehört habe ich das schon.
Eine Dame in meinem Alter. Und lasst euch bitte drauf ein und hört es mit offenen Sinnen.
Okay, spannend.
Christoph, du hast ja schon halb angekündigt, was du machst. Wir haben, glaube ich, alle schon wieder vergessen, was du über die Band oder so erzählt hast.
Doch, das war so kurz.
Irgendwas haben die geschafft, was nee, kein anderer geschafft hat. Die haben es nicht geschafft.
Die sind,
das war das Bob der Baumeister. Ja,
wie die waren das?
Die sind, die waren?
Die waren zu Beginn ihrer Karriere.
Die waren, oh cool.
Also Plural. Also, waren sie Kritikerlieblinge und waren so, ich sag mal, kulturell anerkannt, waren cool.
Die Ärzte.
Bei Insidern, sage ich jetzt mal. Die Ärzte sind ganz ehrlich, und das ist lustig, dass du sagst, sind somit eine der einzigen Bands, die mir so mit einfallen, die gleichzeitig kommerziell erfolgreich sind.
Die Broilers.
Weil die Hits haben. Und aber auch so nerdige Musikleute finden die Ärzte trotzdem auch cool.
Tonscheibe,
Tonsteine.
Tonscheibe.
Tonsteine. Und bei der Band, die ich jetzt wählen werde.
Der Band.
Band Herold. War zu Beginn ihrer Karriere waren die so Kritikerlieblinge.
Du musst dir überlegen, Papa, das hören wir das nächste Mal nochmal, wenn er dann über die Band spricht.
Das kann man doch abkürzen.
Und dann wurden sie musikalisch sehr erfolgreich, auch kommerziell erfolgreich. Die ersten Alben waren auch erfolgreich. Aber sie waren dann nur noch kommerziell und heute sind sie kritisch.
Die Toten Hosen.
Was kommt? Kritisiert. Es geht um eine internationale Band. Und wir beginnen, also wir hören uns dieses Mal das, als Klassiker deren Debütalbum wieder an, so wie bei Lambert auch wieder ein Debütalbum.
Jetzt sag's doch.
Es heißt Parachutes und kommt von Coldplay.
Oh. Was hast du jetzt alles erzählt über die?
Naja, jetzt hätte ich doch nochmal Interesse.
So, wir kommen zu meinem Album, die Neuerscheinung. Erschienen im Februar diesen Jahres. Christoph, du weißt schon, weil ich mit dir schon drüber gesprochen habe, das schönste Albumcover, was ich jemals gesehen habe.
Ja, ist wirklich bemerkenswert.
Und glaube ich auch, niemals wird es ein schöneres Albumcover geben.
Ich weiß bis heute nicht, welches Album das ist. Du hast nur gesagt, dass du es wegen des Plattencovers gewählt hast. Und ich bin mir zu 99% sicher, was jetzt kommen wird.
Und zwar nehme ich von der Band aus Gent, Belgien, Balthasar, das Album Sand.
Ja, habe ich gesehen, kenne ich.
Das schönste Albumcover der Welt, oder?
Habe ich auch schon gehört.
Eine Art, Teil. Ich weiß nicht, Walross oder Mitarbeiter, menschlichen Alien.
Der Odifant.
Wunderschön, wunderschön dieses Wesen, wie es da sitzt. So ganz gemütlich, da würde ich einfach gerne daneben setzen, ganz ehrlich.
Absolut. Da bin ich auch schon drüber gestolpert, haben wir reingehört.
Schön.
Schöne Wahl.
Schöner Wahl, ja.
Oh, der Wahl. Aller gut. Ich würde sagen, bringen wir das hier zu einem Abschluss.
War eine komische Folge, aber war eine schöne Folge.
Wir haben es ganz schön durchkämpfen müssen, aber wir haben es geschafft.
Gut.
Nun dann.
Bleibt uns gewogen.
Macht's gut.
Ja.
Alles Liebe, alles Gute.
Ade.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
His singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.